Nan umay taman tabas, masakit ng kamay, dan ikas-kas tata.
Lacht die ganze Zeit, was ich auch ganz süß finde.
Ja, sie hat wirklich ein sehr, sehr ansteckendes, süßes Lachen. Also sie hat auch den Schalk so ein bisschen im Nacken.
Sie hat nicht nur den Schalk im Nacken, sie gilt auch als Bewahrerin einer über 1000 Jahre alten Tradition. Jeden Tag pilgern Hunderte in ihr Dorf, um sie zu sehen und etwas Einzigartiges von ihr zu bekommen.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Willkommen zu unserem Podcast über das erstaunliche Phänomen des Tattoo-Tourismus auf den Philippinen. Heute stellen wir uns die Frage, wie kann eine 107-jährige Frau mit einem einfachen Piekser Tausende von Touristen aus aller Welt in ein abgelegenes Bergdorf locken? Und dafür habe ich Claudia Meyer am Telefon. Claudia, von wo bist du zugeschaltet?
Ich bin aus Hamburg zugeschaltet.
Für mich bist du, was Galileo-Geschichten angeht, ich finde die allerbeste Geschichtenerzählerin und ich höre dir einfach total gerne zu. Was ich total mag, wenn du wenn du im Ausland unterwegs bist, egal wo du unterwegs bist, du bist unglaublich empathisch und ich kriege immer sehr viel mit, wie so die Stimmung ist. Also die Stimmung beim Team, die Stimmung bei dir und auch die Stimmung bei den Protagonisten. Und das hilft mir immer, Dinge besser zu verstehen. Dafür würde ich schon mal gerne Danke sagen und freue mich auf diesen Podcast.
Wenn du mich jetzt sehen würdest, wäre ich jetzt knallrot.
Ehrlich?
Du siehst mich nicht, aber ich freue mich sehr.
Wenn man so ein Thema pitcht und sagt, ich möchte gern mal auf die Philippinen und die älteste Tätowiererin der Welt besuchen, wie kommt es an in der Redaktion?
Also es war jetzt im ersten Moment, war man nicht so begeistert, weil eine sehr alte Frau, die 107 Jahre alt ist, da auch ich habe erwartet, dass ich mit dieser Frau eigentlich gar nicht wirklich lange Gespräche führen kann, dass ich mit der gar nicht mehr so viel filmen und machen kann, weil mit 107 ist man halt 107, ja. Und deswegen hat man dann in der Redaktion gesagt, ja, also wie will man denn mit dieser alten Frau einen Film machen? Und dann gab es aber so die Idee, dass man auch noch ganz viel drumherum erzählt. Also von dem Dorf, in dem sie lebt, von dem Leben, das die Dorfbewohner führen und eben auch von dem Hype, der um dieses sehr abgelegene Dorf entstanden ist und dem, naja, man kann schon sagen, dem Overtourism, den es da jetzt gibt.
Sehr abgelegen heißt, man muss sich auch Gedanken machen, wie man am besten hinkommt.
Tatsächlich, ja. Also es ist wirklich, es liegt auf den Philippinen, auf der Hauptinsel. Also die Philippinen haben furchtbar viele Inseln. Ich glaube, über 7000 ist die Hauptinsel. Mhm. Und man, das liegt in den Bergen. Man kann so ein bisschen sagen, hinter den sieben Bergen. Und wir brauchten tatsächlich 48 Stunden, um dahin zu kommen. Also natürlich plus der Flug, plus Flug aus Deutschland, der auch irgendwie, da lief alles schief. Wir kamen viel zu spät. Katastrophe. Und dann haben wir uns aber auch, das muss man auch wissen, wir wollten so die echte, authentische Erfahrung und wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich also mit Bus und Bahn, nee, nicht mit Bus und Bahn, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist. Ja, schön wär's. und haben uns also erstmal so in so einen klapprigen Bus gesetzt, wo dann das Kühlwasser alle halbe Stunde nachgefüllt werden musste. Und der Fahrer hat durchgehend Betelblätter gekaut, so eine Art Aufputschmittel, und hatte so Flipflops an, wodurch ich zwar seine wunderschön lackierten Zehennägel gesehen habe, was dort in der Gegend total angesagt ist bei Männern, aber ich war trotzdem nicht so happy wegen, naja, Flipflops bei der Strecke. Und dann stiegen wir um in ein Jeepney, was ein umgebauter Jeep ist. Die sind typisch für die Philippinen. Die werden ganz bunt und toll bemalt, sind aber eher unbequem. Aha. Dann ging es weiter mit Motorrädern und den letzten Rest mussten wir zu Fuß machen. Also du siehst schon eine aufwendige Anreise.
Wow, okay. Und was war das Anstrengendste? Also in einem Bus zu sitzen, wo man nicht weiß, ob der demnächst, also weil die Straßen sind da wahrscheinlich auch nicht so gut dort, ob du demnächst in irgendeinem Graben landest, ist dann schon anstrengend oder war das Anstrengende wirklich der Fußmarsch?
Also die Fahrt auf den Straßen war überraschend gut. Mhm. Die Straßen waren gar nicht mal so schlecht. Das Blöde war, dass gerade ein Supertaifun übers Land gefegt war und lauter Erdrutsche rumlagen. Und man natürlich auch immer ein bisschen Angst hatte, dass einem irgendwas auf den Kopf bzw. aufs Busdach fällt. Das war dann eher unangenehm. Aber tatsächlich hat mich dieser Aufstieg geschafft, obwohl der gar nicht so schrecklich anstrengend war. Aber ich war am Ende dieser insgesamt knapp fünftägigen Reise so fertig, dass ich oben im Dorf umgekippt bin und gedacht habe, wie soll ich in diesem Dreh überstehen? Also muss ich ehrlich sagen, da war ich total durch.
Ja, aber jetzt nochmal nachfragen. 5 Tage angereist, das heißt, also theoretisch noch kein Bild gedreht, weil die Geschichte noch gar nicht angefangen hat. Ihr habt dann schon die Reise auch zum Thema gemacht, weil das waren ja sehr spannende Einblicke und du kriegst ja schon recht viel mit. Aber ihr seid alleine 5 Tage dahin gefahren, um in dieses Dorf zu kommen.
Das hatte auch mit unserem Flug aus Deutschland zu tun, der sich verspätet hatte, wodurch Dramen entstanden. Wir kriegten Anschlussflieger nicht, unser Equipment war nicht vor Ort. Es war so alles, was man nicht braucht bei der Anreise zu so einem Dreh, passierte da. De facto fährt man 2 volle Tage, so 48 Stunden, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, bis zu diesem Dorf. Da ist aber auch eine Übernachtung enthalten. Also man fährt nicht durch, das muss ich auch dazu sagen.
Okay. Aber das ist ja genau das, was dich auszeichnet, dass du authentisch dort anreisen willst. Und ich sag's, nee, wir lassen uns da schon hochfliegen kurz und machen kurz das Interview und fliegen wieder zurück. Genau das machten wir halt nicht. Und das ist genau das, was es so spannend macht, finde ich auf jeden Fall. Okay, das heißt, ihr seid dann angekommen und wie ist dann das Dorf so? Also es ist sehr abgelegen, das hast du schon gesagt. Das heißt, wie viele Menschen wohnen da in etwa?
Also die genaue Zahl ist nicht bekannt. Ja. Man sagt so zwischen 1800 und 2000. Es wirkt ein bisschen so, also es ist auf der gegenüberliegenden Seite einer Schlucht, wenn man dort ankommt.
Okay.
Und es ist sehr kompakt und zusammengepresst. Ich muss immer an Asterix und Obelix denken und das Dorf da, das dann da so liegt. Und man, also du darfst dir jetzt nicht so vorstellen, dass man da hinfährt, aussteigt oder vom Motorrad absteigt und dann den hochgeht, sondern man muss da erstmal über eine Hängebrücke. Um auf diese Hängebrücke zu kommen, muss man sich erstmal registrieren lassen und Eintritt zahlen. 5 Euro umgerechnet. Und dann bekommt man einen Guide zugeteilt, männlich oder weiblich. Und die gehen dann mit einem hoch, nicht etwa deshalb, weil man da wirklich jemand bräuchte, weil man sich verirren könnte oder sich nicht zurechtfindet, sondern die wollen die Touristen, die dort ankommen, so ein bisschen lenken, leiten und unter Kontrolle behalten. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, denn sonst würden die überflutet werden. Aber als wir ankamen, aufgrund des Super-Taifuns, also das Wort habe ich nicht erfunden, es gibt es wirklich, also es war wirklich ein Super-Taifun,
ja.
War kein Mensch da. Also wir waren die Einzigen und haben dadurch das Glück gehabt, das Dorf in den ersten 1,5 Tagen wirklich noch ganz, ganz authentisch zu erleben und nicht nur so wie Venedig im Karneval oder so, sondern also wirklich leer und authentisch.
Und ist es dann für die Menschen, die da hinfahren, ein Tagestrip? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich dort übernachtet haben und werdet dort irgendwo untergekommen sein. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es dort ein Hotel gibt.
Also ein Tagestrip ist, also viele kommen aus Manila und der Hauptstadt der Philippinen. Und da fährt man so zwischen, ich sage mal, 13 bis 15 Stunden. Das heißt, also selbst dann ist ein Tagestrip nicht machbar. Auch die müssen irgendwo übernachten. Und es gibt natürlich keine Hotels dort. Es gibt aber Unterkünfte. Aber man lebt dann tatsächlich so wie die Einheimischen in so kleinen Häuschen. Auch unter den gleichen Bedingungen. Also man hat da jetzt, man darf sich da jetzt nicht so diese Influencer-Bali-Bilder vorstellen mit Infinity-Pool in die Berge rein und so.
Gegönnt hätte ich es dir wirklich. Aber leider, leider nicht.
leider nicht. Also es hat so was Matratzenlagerartiges. Okay. Also da liegen dann dünne Matratzen auf dem Boden. Und wir haben uns da so ein Häuschen geteilt. Also wir wohnen jetzt nie besonders luxuriös. Mhm. Also darf man sich jetzt so nicht vorstellen bei Drehs. Aber wir haben normalerweise, hat schon jeder sein eigenes Zimmer. Häufig auch mit Badezimmer. Das war jetzt hier alles nicht der Fall. Also wir mussten uns tatsächlich Zimmer teilen. Und der sogenannte Comfort Room, das Badezimmer, war schon war eine Sache für sich. Also
hat den Namen nicht halt verdient, oder?
Nee, also es gibt halt einen Wasserhahn mit kaltem Wasser. Und unter dem steht ein Eimer. Und dieser Eimer ist gleichzeitig Klospülung. Also mit dem spült man halt dann in der sehr tief angelegten Kloschüssel nach. Und man nutzt ihn auch gleichzeitig so, wie, also um sich daraus wie eine Waschschüssel zu waschen. Ich habe mir mein Wasser dann noch immer warm gemacht, aber das harte Kamerateam hat sich täglich mit kaltem Wasser gewaschen.
Oh mein Gott. Aber klingt gut. Doch, genauso möchte man es.
Sehr authentisch. Sehr
ja, absolut,
authentisch.
Absolut. Und kannst du ein bisschen was über diese Stadt, das Land, den Stamm, keine Ahnung, über die Geschichte, die dahinter steckt, erzählen?
Ja, du meinst, wie das Dorf so berühmt geworden ist, oder?
Also berühmt. Oder über ja, also es, ich glaube, ein großer Faktor war mal das Vogue-Cover, auf dem die Tätowiererin zu sehen war.
Nee, es ging schon ein bisschen früher los. Also dieses Dorf ist, wie gesagt, sehr, sehr abgeschieden. Und in diesem Dorf leben Angehörige des Butbut-Stammes, also ein indigener Stamm auf den Philippinen. Und die sind schon eine sehr spezielle Gruppe. Die haben eine eigene Sprache und konnten sich, also gerade die ältere Generation konnte sich jetzt mit den Landsleuten auf den Philippinen gar nicht verständigen, weil die eben nicht die philippinische Sprache Tagalog oder Englisch sprachen. Also das zeigt schon, wie abgeschieden und isoliert die auch irgendwie waren. Und bei denen waren halt diese Tattoos schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden einfach Tradition. Aber der Rest der Philippinen guckte darauf so ein bisschen runter. Also die fanden das so ein bisschen, die Hinterwäldler aus den Bergen, die haben halt da diesen komischen Körperschmuck. Hinzu kam, dass die katholische Kirche die Tattoos sehr, sehr stark kritisiert hat und letztlich verboten hat, weil das damit einhergeht ja immer so ein bisschen die Verehrung von Natur oder Naturgottheiten und so. Und das findet die katholische Kirche natürlich nicht so toll. Und weil die Filipinos und Filipiner super gläubig sind, auch die Angehörigen des Butbut-Stammes im Übrigen, da ist zwar gleichzeitig noch so ein bisschen Naturglaube, aber man ist auch katholisch, deshalb verloren diese Tattoos so an Bedeutung und es gab auch keine Mamba Batoks mehr, also keine dieser traditionellen Tätowierer und Tätowiererinnen. Und dann passierte Folgendes, dann kam ein Dokumentarfilmerteam aus den USA angereist, von der Sendung Tattoo Hunter. Ich glaube, das war 2009. Also die machen so Dokus über spezielle Tätowierer und spezielle Tätowierungen in abgelegenen Orten. Und die machten halt über die damals letzte Mamba Batok in dem Dorf einen Film. Und dann dachten sich so die Lokalmedien, Mensch, jetzt kommen die extra aus den USA da angereist für dieses olle Dorf. Vielleicht sollten wir auch da mal hinfahren und was machen. Dann fingen die Lokalmedien an, drüber zu berichten. Und dann änderte sich die Sichtweise auf diese Tattoos. Also die waren jetzt plötzlich nicht mehr so ein Hinterwäldler-Quatsch, sondern die waren was Erhaltenswertes und eine wichtige Tradition. Mhm. Und dann kamen die ersten Touristen, die dann auch bereit waren, zum großen Erstaunen der Dorfbewohner auch richtig viel Geld dafür zu zahlen. Dann kam das Vogue-Cover. Dann kamen die sozialen Medien. Und jetzt ist es halt wirklich ein Hype.
Also da lässt sich die ganze Welt tätowieren oder war es erstmal nur ein philippinisches Ding?
Also ich klinge jetzt wie so eine Tourismusbeauftragte, aber dort ist die Welt zu Gast. Also wir haben wirklich Leute getroffen
Buchung aus über Italien. Frau Meier.
Also wirklich aus aller Welt. Also Briten haben wir getroffen, wir haben Leute aus Italien, aus Frankreich, aber auch natürlich aus den USA, aus Japan, aus Korea. Also von überall her kommen da die Leute. Aber ein Großteil kommt aus Manila. Und es sind auffällig junge Leute und betont modisch gekleidet mit fancy Sonnenbrillen, super Frisuren und sehr, sehr modisch gekleidet. Die das aber nicht nur als Modeaccessoire sehen, sondern schon, also da ist eine wahnsinnige Ehrerbietung gegenüber dieser Tätowiererin Wang Ott.
Und die tätowierten Männer und Frauen, also die Tradition geht, glaube ich, auf die Männer zurück. Wann haben die ihr Tattoo bekommen oder warum haben die eine Tätowierung bekommen?
Also es haben immer beide Geschlechter Tätowierungen bekommen, aber es aus unterschiedlichen Gründen. Also in ganz frühen Zeiten war dieses Volk der Butbut sehr kriegerisch. Also die sind noch immer ganz schön aggro gegenüber so benachbarten Stämmen oder verfeindeten Stämmen.
Okay.
Aber früher führten sie dann richtige Kriege. Und wenn dann ein junger Krieger einen Feind getötet hatte, und man hat uns erzählt, auch den Kopf abgeschlagen hatte, dann gab es ein Tattoo zur Belohnung. Und musste man sich also durch Tapferkeit im Kampf erwerben. Wow. Und die Frauen, bei denen war es immer schon ein Schönheitsaccessoire und es ist bis heute geblieben. Also da wird man von den Eltern, wird man so hingestupst und die sagen dann zu einem, du Mädel, jetzt lass dich tätowieren, denn sonst bist du nicht attraktiv genug.
Und da ist dann auch, je mehr, desto besser, oder?
Ja, also durchaus. Also der ist, also im Gesicht wird nicht tätowiert, mhm. aber also die ganzen Arme, der ganze Rücken oder auch das, also der ganze Vorderbereich, also wird alles wird tätowiert und ich fand's auch wirklich hübsch. Also das, ich finde das jetzt, wenn man sich das vielleicht als Europäer so macht, vielleicht nicht so hübsch in jedem Fall, aber bei den Dorfbewohnerinnen fand ich super hübsch. Ein sehr beliebtes Tattoo ist die Schlangenhaut. Also es sieht dann aus wie so Schuppen. Und ich fand es total schick. Und die haben so einen speziellen traditionellen Tanz, der heißt Adlertanz. Und dann bewegen sich die so mit ihren Armen und so. Also es sieht toll aus.
Nur damit ich es ein bisschen einordnen kann. Das heißt, die Wang Ort hat irgendwann das Ganze erstmal nur das ganze Dorf tätowiert. Und dann hat es sich, und irgendwann die ganze Welt. Also ist es, also hat die vorher auch ihre Freundinnen, Nichten, Neffen, I don't know. Also ist sie die einzige Tätowiererin dort?
Also sie war zu
sehr naiv nachgefragt, es tut mir sehr leid.
Also sie war zu einem gewissen Zeitpunkt die einzige und letzte Tätowiererin, ja. Als nämlich diese Doku über sie gemacht wurde. Inzwischen gibt es aber Nachfolgerinnen. Ihre Ur oder nee, ihre Großnichten, ich weiß nicht, wie man das sagt, und die tätowieren jetzt auch und Wang Ott macht inzwischen eigentlich keine großen Tätowierungen mehr, sie klopft nur noch 3 Punkte in die Haut, aber früher, als sie das gelernt hat, also da war ihr Vater, war Mamba Bartok und hat sie halt aufgefordert, in seine Fußstapfen zu treten. Und sie fand die Idee eigentlich ganz cool, denn sonst kann man dort in dem Ort nur noch Reis anbauen. Und Reis anbauen, wer das schon mal gesehen oder näher betrachtet hat, der hat, also das ist einfach ein Knochenjob. Das ist total anstrengend und man steht den ganzen Tag in der Hitze bis zu den Knien im Wasser oder bis zu den Hüften. Und da hatte sie keine Lust drauf und hat sich dann gesagt, hey, wenn ich tätowiere, da kann ich im Schatten sitzen und kriege direkt danach auch Geld. Und habe also Bargeld in der Hand, wodurch ich dann auch unabhängig bin. Das hat sie also sehr früh begriffen, dass dieses Geld sie auch unabhängig macht, was dann auch dazu geführt hat, dass sie nie geheiratet hat und auch keine Kinder bekommen hat. Also ich weiß nicht hundertprozentig, ob es daran liegt, aber auf jeden Fall hat es ihr natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit und Selbstständigkeit gegeben.
Das heißt, ihr Vater hat sie tätowiert und sie hat dann dieses Erbe sozusagen weitergetragen, zumindest ins Dorf mal.
Und auch in die umliegenden Dörfer. Also da ist man dann schon so durch die Berge gewandert und hat halt alle Angehörigen des Butbut-Stammes hat sie dann tätowiert.
Das ist eine besondere Art der Tätowierung. Magst du mal erzählen, wie das gemacht wird?
Also es ist jetzt nicht jetzt irgendwie mit einer Tattoo-Maschine logischerweise, sondern also vielleicht erinnert ihr euch noch oder vielleicht habt ihr das selber auch gemacht, früher in der Schule, ja, da gab es doch diese spitzen Füllfederhalter und wenn man mit denen also sich unter die Haut gerammt hat, so ein bisschen ganz, ganz wenig, hatte man plötzlich da so einen blauen Punkt, der nicht mehr wegging. Und nach diesem Prinzip funktionieren diese Tattoos dort. Also man hat einen Pampelmusendorn, der ist sehr, sehr spitz. Dieser Pampelmusendorn ist befestigt an einem kleinen Bambusstab und den tunkt man dann in Farbe und haut dann da mit einem Drumstick drauf, sehr viele, sehr schnelle Schläge und klopft auf diese Weise die Farbe in die Haut. Kann man sich jetzt vorstellen, da kann man jetzt keine kleinen Kolibris oder kleinen Snoopies machen, sondern das, also man macht da vor allen Dingen Striche und Punkte und setzt aus denen dann Muster zusammen. Und es sind jetzt auch nicht sehr, sehr filigrane Linien. Ja? Ich fand die Tätowierung dann also schon sehr, sehr schön, habe dann aber vor Ort auch kapiert, okay, da müsste ich mir jetzt schon den halben Rücken tätowieren lassen, wenn ich jetzt so ein großes Motiv will und nicht nur diese 3 Punkte, die Wang Ott noch so als Signature in die Haut klopft, die stehen für sie und ihre 2 Nachfolgerinnen soll das sein. Also es sind 3 dicke, fette Punkte, die habe ich jetzt auch in der Haut, habe ich mir auch machen lassen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also du hättest dich für ein filigranes, schönes Tattoo entscheiden können von den Nachfolgerinnen oder du nimmst das Original, du hast dich für das Original entschieden.
Also fast alle machen, also ganz viele machen beides. Also alle holen sich ihr Signature-Tattoo bei Wang Ott ab. Das ist wie so ein Ehrenabzeichen oder wie auch so ein Talisman, so ein Glücksbringer. Also auf den Philippinen, also viele kennen das und sind dann auch immer, als ich dann erzählt habe bei unserem zweiten Dreh, wo wir dann ganz woanders waren, haben alle immer so, du warst dort, du hast die 3 Punkte und so. Also das hat dort auch so einen Ehrenabzeichenruf. Mhm. Aber man kann sich eben auch diese filigrane Tätowierung machen lassen von Grace, halte ich persönlich für die beste Nachfolgerin. Und unser Kameramann hat sich von Grace noch tätowieren lassen, jetzt eine weitere Tätowierung machen lassen. Und ich habe aber eben nur die 3 Punkte.
Immerhin. Naja, also wenn du überlegst, ich weiß nicht, wie alt diese Frau noch werden will, von mir aus 120, 130 oder 140, aber ich meine, die Leute reisen jetzt auch dahin und wahrscheinlich sind die Ströme entsprechend groß und man muss sie kanalisieren, damit das funktioniert. Weil natürlich alle sagen, noch schnell bei der einen Termin machen und diese 3 Punkte bekommen, was ja auch ganz faszinierend ist.
Es ist tatsächlich so, also es ist, man kriegt auch beim Einchecken ins Dorf, kriegt man eine Nummer zugeteilt und diese Nummer sagt dann eben legt die Reihenfolge des Tätowierens fest. Mhm. Also ich wurde außerhalb dieser Reihenfolge tätowiert, weil das ja irgendwie mit dem Dreh verbunden war. Ja. Aber normalerweise kriegst du eine Nummer und dann bist du halt irgendwann mal dran bei Wang Ott. Und da sitzen dann die Leute wie im Wartezimmer eines Arztes, so auf ihrem Hinterhof auf Plastikstühlen und warten da ganz geduldig ab, bis sie dann dran sind. Und es wird auch überwacht, dass das schön der Reihe nach geht. Also es ist 1A durchorganisiert, aber auch das war für mich so unglaublich, dass diese uralte Frau, ja, dass die da im so Massenabfertigung macht und diese 3 Punkte da so wie am Fließband in die Haut hämmert. Hinterher gibt's immer noch ein Foto, ein Erinnerungsfoto oder auch ein Erinnerungsclip. Das ist im Preis inbegriffen. Und es ist also kaum zu glauben, dass sie das noch schafft in diesem hohen Alter.
Wie lange braucht die für die 3 Punkte? Und tut's weh?
Es tut sau weh. Es tut wirklich weh. Ich habe eine andere, kleinere Tätowierung, ganz klassisch mit einer Tätowiermaschine gemacht, irgendwann in meinen 20ern.
Ja.
Und es ist also ein Riesenunterschied. Man hat immer so das Gefühl, so kleine Widerhaken sind dann da in der Haut, die sich da irgendwie so verhaken. Und auch hinterher tut es deutlich mehr weh. Es schwillt auch an. Also ich habe mir das im Vorfeld auch haargenau überlegt. Ja, also ich bin auch zum Hausarzt gegangen, habe dann gefragt, der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat dann gesagt, also die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass man überhaupt nicht weiß, was in der Farbe drin ist. Die können einem ja alles erzählen. Mhm. Und es gehen auch so Geschichten rum, dass da früher mal Motoröl reingekippt wurde.
Ja, ist auf jeden Fall eine schöne, dunkle, schwarze Farbe.
Genau. Und jetzt haben sie, aber sie versichern einem, es ist also nur Holzkohle und Wasser. Und da gibt es, also sie sagen dann immer so den Spruch, don't panic, it's organic. Mhm. Also keine Panik, es ist alles bio. genau. Und man kriegt ja auch jeder Kunde und jede Kundin kriegt das eigene Tattoo-Werkzeug. Das darf man dann auch mitnehmen. Also sein Dorn an dem Bambusstab darf man mitnehmen. Und es geht für meine Begriffe auch sehr hygienisch zu. Also es kam mir jetzt vor wie beim Tätowierer in Hamburg oder so. Aber es tut sau weh und es ging vergleichsweise schnell. Es war so, dass wir kaum schafften, weil es sollte ja gefilmt werden. Ja. Ja, und wir schafften kaum jetzt da die ganzen Einstellungen im Kasten zu haben, war es schon wieder vorbei, die 3 Punkte. Ja.
Für dich glücklicherweise, für den Kameramann, oh Gott, wir brauchen noch einen zweiten Arm. Wer mag noch?
Ja, genau. Nochmal 3 Punkte.
Genau. Kannst du,
mach doch einfach 6.
Genau, such dir noch eine andere Stelle aus, dann machen wir nochmal 3 Punkte und nochmal 3 Punkte. Nein. du hast gerade von Grace gesprochen. Ich würde so gerne einen O-Ton von dir einspielen, weil er nochmal klar macht, wie das Kulturelle so ist.
Because here in our culture, it's women should have tattoos to attract men. And also, this is the important for us because all of the necklace, all of your children get it. But this one will stay with you. This is your inherit that they don't take it. It stay with you when you die.
Das ist so ein bisschen so die Uridee von einer Tätowierung, oder? Also es ist unter die Haut, niemand kann es dir nehmen. Es ist ein Zeichen, was du in dir trägst und was irgendwie erhalten bleibt.
Genau, also es ist Körperschmuck.
Ich fand es ein bisschen frustrierend, als ich so gesagt habe. Genau, es hat einen Unterton, der irgendwie schwierig ist und trotzdem erklärt das, glaube ich, wie sehr die auf diese Tätowierung stehen oder was es für die bedeutet.
Also ich fand es gar nicht frustrierend. Also ich hatte es nicht so verstanden, dass ihr jetzt die Angehörigen alles vom Körper reißen. Aber es ist ja so, wie man bei uns so sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Mhm. Also du kannst jetzt irgendwie, also du kannst ja jetzt Schmuck und so, das bleibt dann alles zurück. Aber diese Tätowierung, die bleibt auf deiner Haut und die nimmst du mit ins Grab und mit dir mit und so. Und Grace hat uns eben auch gesagt, die ganzen Motive, die haben eben auch sehr stark was mit der Natur zu tun. Also mhm. Man hat eben Schlangenhaut, man hat Bäume, Pflanzen, den Fluss, also die Wellen eines Flusses oder so, oder auch ein Adler oder so. Also alles, was mit den Bergen und mit der Natur zu tun hat, was sie auch alles sehr verehren und was für sie natürlich und für ihr Überleben sehr wichtig ist.
Das heißt also, wenn man zum Tätowierer geht, kriegt man ja gerne so ein Buch und da sind dann ganz, ganz viele Sachen drin. Das heißt, es ist dann eher nur ein Blatt, auf dem so 10 Zeichen drauf sind. Also man geht ja auch nicht hin und sagt, ich hätte gern nochmal den Drachen hier links auf die Schulter gemacht, sondern die sagen schon, das sind die Symbole, die wir machen. Aber die sucht man sich dann schon individuell aus, oder?
Man sucht sich's individuell aus. Also es gibt kein Büchlein, sondern es gibt so verschweißte Blätter. Und auf denen sind die abgebildet. Die sind auch liegen in jeder Unterkunft aus. Ah. Und mein Kameramann hat ganz lang überlegt. Der hat dann auch mit seiner Frau zu Hause telefoniert, hat ihr auch die Motive zugeschickt. Also der hat schon sehr viele Tätowierungen, aber hat sich wirklich nicht leicht gemacht und hat sich dann beispielsweise für den Fluss entschieden, weil er jetzt in Hamburg an der Elbe wohnt und mit dem Fluss auch verbunden ist und das seine Heimat ist. Also war für ihn Fluss wichtig und das fand auch die Tätowiererin gut, dass er da sich so viele Gedanken gemacht hat. Theoretisch kannst du da auch hinkommen und kannst sagen, ich möchte jetzt also einen Totenschädel oder ich möchte irgendwie einen Drachen haben. Aber praktisch würde ich das nicht machen. Also praktisch, wenn ich da nun schon hinfahre, würde ich eins dieser Motive nehmen, des Stammes halt, die da dort auch wirklich machen.
Also Grace ist ja eine ihrer, wie sagt man, Erben, also die das Ganze übernehmen werden. Weißt du, wie lange die schon tätowiert und wie alt ist die jetzt?
Sie tätowiert seit ihrem 9. Lebensjahr.
9? Okay.
Seit sie 9 ist. Also da habe ich dann schon auch so gesagt, ich weiß, dass das Tätowiere zum Beispiel auch auf Schweinen lernen, also tatsächlich auf Schweinehaut oder so. Und als ich sie das gefragt habe, war sie also völlig vor den Kopf gestoßen. Es war eine ganz falsche Frage. Also wer würde sie nie auf die Idee kommen, an einem Schwein zu tätowieren? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich da echt ins Fettnäpfchen getreten bin. sondern die tätowieren sofort am lebenden Objekt, sofort an irgendwelchen Freundinnen. Und wenn es dann halt nicht so hübsch ist, na ja, egal. Und Wang Ott war da auch ihre sehr strenge Lehrerin, die sie auch den ganzen Tag, glaube ich, zurechtgewiesen hat und ihr gesagt hat, wie sie es richtig machen muss. Also sie war offenbar sehr streng. Inzwischen ist sie sehr zufrieden mit der Arbeit von Grace, was ich auch verstehen kann, weil es wirklich, wirklich schön ist. Und auch Grace arbeitet natürlich quasi im Akkord. Also bei ihr steht eine riesige lange Schlange an Leuten aufgereiht und wartet, dass man drankommt. Und dann, ja, es dauert immer so 20 bis 30 Minuten. Und am Ende des Tages dürfte Grace total kaputt und durch sein von diesem, weil man muss sich ja auch sehr stark konzentrieren, ja, dass man da diese Muster dann hinbekommt.
Weil ich fand ganz faszinierend, dass für Grace gab es noch einen ganz wichtigen Aspekt, weshalb sie es gut findet, dass so viel tätowiert wird. Also nicht, du hast gerade gesagt, sie ist dann auch sehr oft kaputt, weil sie den ganzen Tag gearbeitet hat. Aber die hat einen wichtigen Faktor, wie ich finde, noch gesagt.
And the good thing is, the tourists bring here is the all of the people here learn how to communicate each other to tourists. They learn how to speak English. They learn how to speak Tagalog. That's the more important.
Also meine Interpretation ist, dass sie sagt, je mehr Touristen da hinkommen, desto mehr wird kommuniziert und desto mehr ist dieses Bergdorf nicht nur ein abgeschlossenes Bergdorf mit nicht mal vielleicht 2000 Menschen, sondern dass es halt eine Wirkung hat nach außen und nach innen. Also es ist gut fürs Dorf und es ist gut für die Welt, wenn sie das in die Welt bringen.
Ganz genau. Also eben das zeigt, das Dorf war früher abgeschlossen und isoliert. Mhm. Eben auch durch die Sprache, weil sie nur diese eigene Sprache hatten. Und durch die Touristen kommt die Welt ins Dorf. Die, mhm. die, die Einwohner lernen viel über die Welt und gleichzeitig lernen sie, müssen sie zwangsläufig mit den Touristen kommunizieren. Und jetzt die junge Generation, die spricht jetzt natürlich Tagalog oder wie man bei Grace auch hört, spricht auch Englisch. Also Grace ist eine super moderne junge Frau, super modern gekleidet und mit einem Franzosen verheiratet, der nicht vor die Kamera wollte, der also Medien eher kritisch gegenübersteht. Aber er war einverstanden, dass Grace mit uns spricht. Und die haben sich halt zum Beispiel kennengelernt, als er im Dorf war und dort Urlaub gemacht hat. Und der ist geblieben, was übrigens beim Butbut-Stamm eben auch üblich ist, also was auch für die starke Stellung der Frauen spricht. Also wenn geheiratet wird, ziehen nicht die Frauen zur Familie des Mannes und arbeiten dann dort für die Familie, sondern die Männer ziehen zu den Frauen. Und so hat es jetzt dieser französische Mann auch gemacht und ist zu Grace ins Dorf gezogen.
Weißt du, was der macht?
Ehrlich gesagt, glaube ich, also genau, doch, ich weiß es. Und zwar, er vermietet Unterkünfte.
Ah, okay.
Das ist ja auch so ein Punkt. Also, wo sie wollen natürlich, dass das Geld sich schön gleichmäßig verteilt auf alle Einwohner, dass jeder ein bisschen was vom Kuchen abhat. Und deshalb, wenn du jetzt Tourguide werden willst oder wenn du Unterkünfte anbietest oder ein kleines, so eins von diesen kleinen Restaurants, dann musst du im Dorf leben. Da kann jetzt also nicht irgendein Hotelunternehmer, Ibis Hotel oder ich weiß nicht, irgendjemand kommen und sagen so, ich stelle da jetzt mal ein Hotel für die ganzen Touristen hin und mache einen Reibach, sondern du musst im Dorf leben. Und so bleibt halt auch wirklich bei den Dorfbewohnern das Geld und das finde ich auch einen klugen Schachzug.
Und gibt es dann Menschen, die genau das überwachen? Ich kann es mir gerade schlecht vorstellen. Ich finde es, die Idee ist total gut. Aber das heißt, es gibt eine Dorfgemeinschaft, die über sowas abstimmen und wahrscheinlich fragen alle noch mal ganz kurz oder schauen rüber zu Wang Ott, die dann am besten noch mal kurz nickt und sagt, das sehe ich auch so. Weil die hat ja schon eine unglaubliche Rolle in diesem Dorf.
Es gibt einen Dorfrat, ja. So wie man sich das so vorstellt, mit den Ältesten. Und dann wird über solche Maßnahmen, also wie so ein Gemeinderat halt, ja, mit einem Bürgermeister. Es gibt nicht so richtig einen Bürgermeister, es gibt so einen Gemeinderat. Und dann wird über sowas halt, das wird besprochen und solche Maßnahmen werden beschlossen.
Aber das heißt auch, dass sie mit dem Ansturm in Anführungsstrichen eigentlich ganz gut umgehen können, weil alle davon profitieren, das ganze Land profitiert davon, beziehungsweise das ganze Dorf profitiert davon, dass dort so viele Menschen hinkommen und genau das dort, also dass sie Tattoos machen lassen oder dass sie dort anschauen wollen, wie eine 107-Jährige drei Punkte auf Armen prickelt.
Ich fand, dass sie sehr, sehr, sehr klug damit umgehen. Also ja. Die sind sich vollkommen bewusst, dass sie Maßnahmen ergreifen müssen, um nicht komplett überrannt zu werden, weil an manchen Wochenenden, wenn kein Super-Taifun irgendwie unterwegs ist, dann kann es da wirklich sein, dass da mal, ich weiß nicht, 500, 600, 700 Leute ins Dorf geschleust werden. Und da muss man natürlich aufpassen, dass das Dorfleben intakt bleibt, dass man die Traditionen weiterpflegt, was ihnen ja auch super wichtig ist. Und durch diese ganzen Maßnahmen bis hin zu dieser Hängebrücke, die aus dem Dorf ja so eine Art Burg macht, ja, also haben sie das einfach alles sehr klug gemacht. Also auch unten, da erinnere ich mich noch, wenn man da ankommt, hängen lauter so Schilder, was man alles beachten soll und welche Regeln es gibt, beispielsweise keine laute Musik nach 22 Uhr und kein Alkohol und keine Drogen und angemessene Kleidung und Respekt vor den Dorfbewohnern. Also da hängen dann schon so Schilder. Also sie haben das sehr, sehr gut durchdacht und wie ich finde, sehr, sehr gut organisiert.
Gibt es denn noch Reisbauern dort oder kümmern sich jetzt alle nur noch um den Tourismus? Also ich meine,
ganz im Gegenteil. Also Reis, also sie sind sehr, sehr stolz auf den Reisanbau. Okay. Die Reisterrassen dort sind, soweit ich auch weiß, UNESCO-Welterbe, weil die auch so schön angelegt sind.
Wow.
Und also es ist immer noch klar, dass das ganze Dorf auch noch im Reisbusiness tätig ist. Sie sind auch sehr stolz auf den Reis, der dort angebaut wird, den man als Tourist übrigens auch nicht serviert kriegt. Also da kriegt man halt irgendwie den ollen, normalen Reis, weil den richtig guten, den bewahren sie sich auf für sich selbst.
Ernsthaft? Das heißt, ja. Du hast den Reis auch nicht probieren dürfen, weil du hast den Touri-Reis bekommen, den leckeren Reis kriegen nur die Bergbewohner. Ich würde sagen, es ist ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Ich finde, es passt gut. Geil.
Ja, das ist also überhaupt mit dem Essen, das fand ich auch ganz lustig. Also man darf sich da jetzt auch nicht vorstellen, dass in diesem Dorf, dass es da irgendwie so einen Burgerladen gibt oder so eine kleine Pizzeria, um sich an die Geschmäcker der Reisenden und Touristen anzupassen, was es ja auf den Philippinen sonst durchaus gibt. Also Manila ist ja wie jede asiatische Großstadt, da gibt es ja alles. Ja. Mhm. Aber in dem Dorf, da kochen dann halt so ein paar Familien. Da wirst du also zugeteilt, du gehst also dann zum Essen immer zu Familie X hin. Die haben dann wie so, da ist schon so ein kleiner Raum mit Stühlen und Tischen. Mhm. Und dann kriegst du halt, was du kriegst. Da gibt es halt, was es gibt. Ja, was, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, was halt gerade Saison hat, was gerade preiswert auf dem Markt ist. Und das gibt es halt. Und dann gibt es halt immer morgens, mittags, abends gibt es Reis. Das ist auf den Philippinen auch so üblich.
Ja. Ich kenne Helge Schneiders Song, der passt recht gut dazu. Ja, okay.
Und wenn du halt jetzt, also vielleicht kannst du noch sagen, dass du vegan bist, dann wird die Wurst vom Teller genommen. Es gibt auch immer oft mal so gebratene Wurst oder okay. So Fleisch. Wenn du dann noch sagst, dass es vegan sein soll, dann wird es schon eng, dann gibt es nur noch Reis.
Gibt es nur noch Reis.
Also du kannst es dann nicht sagen, ich hätte jetzt gern ein Hafermilchlatte mit Croissant zum Frühstück. Also no way. Also,
aus der italienischen Siebträgermaschine.
Ja, genau. Aber
am Dorfeingang cool. Rechts steht. Ja, ja. Ich finde auch, das heißt, was, also, aber ein Haufen Wasser, damit die Touris dort nicht vertrocknen, während sie darauf warten, dass sie endlich rankommen und ihre 3 Punkte bekommen, das gibt's schon auch da. Das heißt, also auch da haben die sich irgendwann organisiert.
Es gibt so winzig kleine Lädchen. Und dort gibt es dann auch, also die werden auch besucht von den Einheimischen, die sind jetzt gar nicht so sehr für die Touristen, aber dort gibt es dann auch Wasser, dort gibt es dann vielleicht auch kleine Riegel, irgendwelche, keine Ahnung, also so kleine Süßigkeiten, okay. So sehr beliebt natürlich auch bei den Kindern, aber die sind winzig, also winzige Kramerlädchen. Und wir wurden angehalten, dass wir, also unser Wasser und auch jetzt meinetwegen unseren Kaffee und so, dass wir den mitbringen. Also wir haben das hochgeschleppt oder vielmehr mit diesem wahnsinnig coolen Lastenaufzug, über den wir auch noch sprechen sollten, haben wir das hochgeschafft, weil gar nicht klar war, ob wir das da oben dann auch bekommen.
Ja, lass uns mal zu der Stelle gehen.
Das war die Lieblingsstelle meines Kameramanns. Also ihr müsst euch vorstellen, wir kommen da also an und wissen jetzt nach dieser anstrengenden Reise, müssen wir jetzt noch diesen verflixten Berg hochsteigen. 40, 50 Minuten, bei meiner schlechten Kondition vielleicht eher 55 Minuten. Und wir haben natürlich unser ganzes Zeug dabei, Equipment und auch unsere Taschen und Koffer. Und dann heißt es, keine Sorge, Claudia, da gibt's einen Lastenaufzug. Und ich komme ja nun auch aus den Bergen. Ich kenne solche Lastenaufzüge, die sind jetzt nie Hightech. Aber sowas wie da habe ich also in meinem Leben noch nicht gesehen. Da steht also ein altes Schrottauto ohne Reifen und in dem ist ein Motor. Und daran ist eine Seilwinde befestigt. Und an dieser Seilwinde wird dann an so einem wackeligen, in so einer wackeligen Holzkiste, stellt man dann Koffer und Gepäck rein und dann steigt jemand aufs Gas, auf den Motor. Die Seilwinde setzt sich in Bewegung und der muss mit seinem Fuß auf dem Gaspedal bleiben die ganze Zeit. Und dann fahren halt die Lasten darüber. Und als das unser Kameramann gesehen hat, ist der sehr blass geworden, ja, weil der sah sein ganzes teures Equipment schon am Grund der Schlucht liegen.
Da kann man das dann aber auch wiederfinden, irgendwann. Lass mal ganz kurz reinhören, weil es gibt einen Einspieler dazu.
Was meint ihr? Das ist schon ein bisschen gefährlich, oder?
Aber ja, wir haben ja keine andere Wahl.
Nee, wir müssen das Equipment damit einfach hoch machen. Das geht einfach nicht anders.
Schleppen durch das Tal hätte ich noch weniger Bock.
Da musste sich der Kameramann halt entscheiden. Lieber als durchs Tal schleppen, lass ich es einmal kurz rüberfahren.
Und was wir dann aber noch erfahren haben, nämlich, dass da auch Leute mit rübergefahren werden. Und ich konnte es wirklich nicht glauben. Und wir haben es dann aber am letzten Tag sogar gefilmt, dass da wirklich dann Touristen, die zu faul sind, diesen Aufstieg zu machen, lassen sich mit diesem Teil rüberfahren. Ich würde das natürlich im Leben nicht machen. Also es sah einfach wahnsinnig gefährlich aus.
Wie viele Meter sind das darüber?
Ich würde mal sagen, so 300-400 Meter.
Wow, das heißt, sie sind auch richtig lang unterwegs. Und an einem Drahtseil ohne Sicherung mit diesem Teil rüberzufahren.
Und der Typ im Auto muss ja permanent mit seinem Gaspedal durchdrücken.
Naja, sonst macht der Motor nochmal an, gibt nochmal Neugas. Oh mein Gott, ja, Wahnsinn. Ja, nee, dann doch lieber zu Fuß hochgehen, auch wenn das deutlich anstrengender ist oder war.
Also eigentlich, wenn man jetzt an einem normalen Tag, und das wäre dann der Aufstieg, wäre es gar nicht so schlimm gewesen, nach 40 Minuten halt hochgehen. Die haben extra jetzt auch Treppen für die Touristen gebaut, also an ein paar Stellen, und sogar Geländer. Also es war, also, aber nach dieser langen Anreise war ich schon da, also nicht nur ich, das ganze Team klappte dann da oben fast zusammen.
Das heißt, du hättest nicht sagen können, das Kameraequipment nehme ich, lad's mir auf dem Rücken, das ist kein Problem für mich, sondern ihr hattet schon eigentlich keine andere Wahl. Aber es ist auch faszinierend, dass die dann Möglichkeiten finden. Also ich meine, du baust ja auch so ein Ding, weil du es brauchst, beziehungsweise weil Menschen gerne möchten, dass diese Sachen da hochgefahren werden können. Ja, abgefahren.
Ja, ja, die sind natürlich super erfinderisch, weil natürlich, also jedes Teil, das man da braucht, muss man natürlich aus einer weit entfernten Stadt mit Geschäften irgendwie ranschaffen. Ja. Also da muss man dann schon auch gut im Improvisieren sein. Aber das ist ja an solchen Orten häufig der Fall.
Ihr habt ja jetzt schon die Grays getroffen und ihr wart auch im Dorf schon unterwegs, habt euch da ganz ordentlich umgeguckt. Jetzt hätte ich ja die große, also ich weiß ja schon, dass du eine Tätowierung bekommen hast. Hast du auch mit Wang Ott sprechen können?
Ja, ich habe mit Wang Ott sprechen können. Es war nicht klar, ob es klappt die ganze Zeit. Also obwohl wir dann natürlich im Vorfeld elendlange Recherchen gemacht haben und unsere Übersetzerin im Vorfeld dort war und mit ihr gesprochen hat. Also bis zuletzt hieß es dann immer noch, heute geht es ihr nicht so gut, heute hat sie so viele Tattoo-Kunden und so. Also ich habe gezittert und plötzlich hieß es so, aufstehen, heute 6 Uhr vor Ort sein und dann könnt ihr mit Wang Ott sprechen, bevor der große Ansturm der Touristen kommt. Und wir standen natürlich super pünktlich, also wir standen um 4:30 auf und standen dann fully equipped, also pünktlich da. Und dann war natürlich noch kein Mensch wach und wir mussten noch eine Stunde warten.
Ach, das aber ist dann, so ungefähr, kommt man so ungefähr um 6 her, während du gesagt hast, 6 Uhr auf jeden Fall, naja, macht der Sinn.
Und dann kamen wir da rein und dann war sie also noch sehr, sehr verschlafen, sagte erstmal kein Wort und saß da so da und mümmelte in so eine Tasse Kaffee rein. Und dann dachten wir so, ja, okay, wir lassen jetzt einfach noch Zeit. Also ich brauche morgens auch Zeit zum Aufwachen. Deswegen,
hattest du Verständnis?
Hatte ich vollstes
Verständnis. Das ist genau das, was ich meine, glaube ich. Statt jetzt gleich 3 Fragen zu stellen, warst du sehr nett, hast gesagt, trink mal deinen Kaffee, ich trinke auch meinen. Wir schweigen uns ein bisschen an. Der Kameramann wurde nervös, der Tonassistent wurde nervös, aber du hast die Coolness gehabt. Okay, also wie wohnt die denn?
Also sie hätte sich natürlich mit dem Geld, das sie jetzt verdient hat, hätte sich natürlich da schon eine Luxusvilla hinzimmern können, hat sie aber nicht. Sie wohnt immer noch in dem traditionellen Holzhaus, sehr super einfach, es gibt Strom, aber es ist immer stockdunkel da drin. Und wirklich super einfach und es ist auch mega niedrig. Also wir konnten in diesem Haus nicht aufrecht stehen, weil Wang Ott ist sehr, 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 sehr klein. Also ich weiß es noch von meiner Oma, die wurde auch immer kleiner, die ist 96 geworden und hat immer zu mir gesagt, ich werde immer kleiner und du immer größer. Und bei Wang Ott war es aber noch extremer. Also die ist wirklich wahnsinnig winzig. Und für sie ist das ein ganz normale Dach- also oder Deckenhöhe. Aber wir mussten uns so knicken, um da drin aufrecht zu stehen.
Ich finde, also ich habe ja Fotos von ihr gesehen. Und es war nicht nur das Vogue-Cover, sondern auch andere Fotos von ihr. Ich finde ja, das ist eine unglaublich attraktive Frau. Also vor allem für 107 Jahre. Also das ist schon faszinierend.
Also ich konnte es kaum glauben, also egal, ob es jetzt um ihre Beweglichkeit, um die Körperspannung, um ihre Haut, um ihr Haar, die trägt auch keine Brille. Ja?
Krass, ja.
Also das ist wirklich Wahnsinn, wie die aussieht. Nicht umsonst kam sie aufs Cover der Vogue und sie ist auch übrigens, sie weiß auch, dass sie gut aussieht und sie ist auch ein bisschen eitel. Also sie trägt jeden Morgen, trägt sie roten, knallroten Lippenstift auf, also rot ist ihre Lieblingsfarbe. Und sie hat ganz fancy Klamotten an. Also die kriegt sie viele davon geschenkt. Und sie jeden Tag ein anderes Outfit, immer sehr bunt und leuchtend. Sportjacken, modernste T-Shirts. Das kombiniert sie dann mit irgendwelchen unglaublichen Sonnenbrillen. Also sie ist wirklich eine Erscheinung und hat sich von dem Geld auch die Zähne machen lassen. Also das trägt auch dazu bei, dass sie deutlich jünger wirkt, weil sie halt einen mit einem perfekten Gebiss anstrahlt.
Und was war dann deine erste Frage?
Also erstmal gab es keine Frage, sondern erstmal gab es ein Geschenk.
Ah, stimmt, das macht auf jeden Fall Sinn. Mitbringsel, immer gut.
Immer gut. Und das wird auch so ein bisschen erwartet. Also jetzt nicht jeder Tourist bringt ihr was mit. Wenn man klug ist und sich vorher informiert hat, bringt man ihr zum Beispiel einen roten Nagellack mit. Total angesagt. Also Nagellack, ein dickes Ding. Also wirklich total angesagt in dem Dorf und in der Region. Bei Männern wie Frauen. Aber es wird jetzt gerade von jemandem, wenn wir ein Interview mit ihr machen oder so, ist ein Geschenk Pflicht. Und dann habe ich mir lange Gedanken gemacht und habe ihr also auch Kosmetika mitgebracht, habe ihr Lebkuchen in einer Schmuckdose mitgebracht und habe ihr, und das war das, also rief großes Entzücken hervor, eine teure Seife in einer Spieldose. Also wenn man diese Spieldose öffnete, dann kam da Musik. Und das fand sie großartig. Also da fing sie an zu lächeln und hörte nicht mehr auf. Ja. Und dann lief alles wie geschmiert.
Hast du sie geknackt? Ja, genau. Sehr schön. Und stehen dann diese ganzen Geschenke bei ihr im Haus rum? Oder wahrscheinlich verschenkt sie die weiter? Oder
ganz genau. Also sie verschenken einen großen Teil. Gerade viele Klamotten, die sie kriegt, verschenkt sie weiter. Also da sieht man dann, also unsere Übersetzerin hat ja auch was mitgebracht. Und das trafen wir dann ein paar Stunden später an jemand anderem. Das hatte irgendjemand aus dem Dorf dann bekommen und hatte das an. Aber unsere Geschenke hat sie behalten. Die hat sie dann so in ihr Erinnerungsregal gestellt. Also dachte ich so, ja super, hab ins Schwarze getroffen.
Palaglagay kita ang gudmaja di Asia, alayai, alanan ama, at ilamasaon, padatu atan alan ama, padatu kaman, santu padatu.
Ja, faszinierend. Ich finde auch, dass sie nicht besonders alt klingt. Also sie klingt wie eine ältere Frau, aber nicht. Ich kenne auch wenig 107-Jährige, mit denen ich das vergleichen könnte, aber ich finde es schon faszinierend.
Ich hoffe, dass diese Übersetzung stimmt, weil das wurde ja sozusagen also mehrfach übersetzt. Erstmal in die philippinische Sprache, von der philippinischen Sprache ins Englische, vom Englischen ins Deutsche. Was sie angeblich gesagt hat, ist, mein Vater sagt zu mir, ich soll tätowieren lernen und soll auch Mamba Batok werden. Und er wollte, dass ich die Tradition eben des Butbut-Stamms fortführe. Und er hat ihm gesagt, lass dich tätowieren, Mädchen, das gefällt den Männern. Da hat sie eben wieder aufgegriffen, dass Frauen durch diese Tattoos attraktiver werden.
Ja, das finde ich faszinierend. Aber hat der dann, also ist das so seine Initiative gewesen? Nee, du hast gesagt, die tätowieren schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Also
genau. Die tätowieren, also ich glaube, diese Tradition gibt seit wahrscheinlich Jahrtausenden in diesem Butbut-Stamm. Ja. Aber so wie ich Wang Ott verstanden habe und wie uns das auch übersetzt wurde, wollte kein Kind in dieser Familie Mamba Batok werden. Nur Wang Ott hatte Interesse daran, diesen Beruf zu ergreifen, eben in dem Hinblick darauf, dass sie keine Lust hatte, auf dem Reisfeld zu arbeiten und sich da der Sonne auszusetzen und den ganzen Tag diese anstrengende Arbeit zu machen. Also nur sie wollte in die Fußstapfen des Vaters treten. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die, es war schon auch ein anstrengender Job, weil die mussten viel reisen. Also die mussten von Ort zu Ort natürlich gehen, um dann die Menschen zu tätowieren. Und das war dann in den Bergen, vielleicht war das auch gefährlich oder so, da in diesen Zeiten rumzumarschieren und durch die Berge zu gehen.
Masakit na ang kamay, dan ikas-kas tata. May init ka man, nan mandatuta. Awan init, ikatatakit. Inaalag ng kuwarta. Nagsatan ang san mubali marabho, aas na. San umalialian ng durista. No, mein Umali, mein Kuali Balabhu.
Lacht die ganze Zeit, was ich auch ganz süß finde.
Ja, sie hat wirklich ein sehr, sehr ansteckendes, süßes Lachen. Also sie hat auch den Schalk so ein bisschen im Nacken. Also, es wird wirklich auch lustig. Also was sie da erzählt ist, dass es, also nicht, dass ich die Sprache spreche, aber es wurde ja für uns übersetzt. Ja, ja. Also sie sagt, dass auf dem Feld zu arbeiten und Unkraut zu jäten und super anstrengend ist und auch an den Händen sehr weh tut. Und dann arbeitet man ja auch in der Sonne und es ist wahnsinnig heiß. Und beim Tätowieren ist es eben nicht heiß und man kann bequem im Schatten sitzen. Am besten findet sie, dass sie eben direkt bezahlt wird. Da habe ich mir vorher natürlich auch keine Gedanken gemacht. Wenn man jetzt Reis anbaut, muss man den erstmal säen und pflegen und ernten und zum Markt bringen. Und dann hat man erst Geld. Und sie macht in einer halben Stunde eine Tätowierung und hat direkt Geld in der Hand. Mhm. Das fand sie auch ganz klasse. Und dann sagt sie noch, dass sie heute sehr froh ist, dass die ganze Gegend, also durch sie Geld verdient und reicher geworden ist. Und jetzt können alle Essen kaufen und es ist nicht mehr so hart und schwierig wie früher. Das sieht man auch an diesem O-Ton. Also hier geht es ums Essen kaufen und nicht um irgendwelche Luxusartikel oder so. Wie hart das Leben dort früher gewesen sein muss. Die haben ganz sicher ganz häufig gehungert.
Die ist so ein Segen für die ganze Region mit dem, was sie da macht. Also das hat ja, diese Auswirkungen sind, glaube ich, über die Jahre gewachsen, aber dann hatten sie schon ein ganz ordentliches Ausmaß, oder?
Auf jeden Fall. Und so wird es in dieser Region auch gesehen und in dem Dorf natürlich. Also es existiert sogar eine Statue von ihr. Also sie wird wie so eine Heilige verehrt. Die ist unten, so bevor man dann zum Dorf hochgeht, also so eine richtige Statue von Wang Ott. Und natürlich ist da auch die Angst sehr groß, dass Wang Ott jetzt irgendwann stirbt, was ja naheliegend ist. Und dass dann so diese dieser Hype aufhört und die Touristenströme ausbleiben. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass das Tattoo-Dorf inzwischen so einen Ruf sich erworben hat und dass auch Grace als Nachfolgerin so tolle Tattoos macht. Und die ist natürlich auch, also die ist ja jung, modern, die ist auch auf Instagram und zeigt ja ihre Tattoos. Also ich glaube, es wird bleiben, selbst wenn es vielleicht nicht mehr so ein riesiger Ansturm ist, aber das Tattoo-Dorf als interessanter Ort, um dort Stammestätowierungen zu bekommen, das wird auf jeden Fall bleiben.
Aber glaubst du, das hat nochmal, also ich weiß nicht, wie Social Media affin Wang Ott ist, aber da, glaubst du, das hat nochmal zu einem richtigen Schub geführt?
Auf jeden Fall. Also da stehen unzählige Vlogger und auch Influencer in dem Dorf und filmen sich und zeigen sich und machen Live-Übertragungen. Und also es ist ein Heer an Vloggern. Ich fand es auch interessant, dass wir immer gefragt wurden, also seid ihr auch Vlogger oder Travel-Blogger oder so? Und wir so, nee, wir machen Fernsehen, wir machen eine Dokumentation. Was übrigens alle ganz toll fanden, also dass wir da eben was Langes, Längeres, Größeres, einen Beitrag fürs Fernsehen machen. Mhm. Also es war nicht so, dass man so gesagt hat, ach, ihr seid ja total aus der Zeit gefallen. Nee, das fanden alle toll, aber hauptsächlich sind dort Leute, die das dann auf Social Media posten und da über ihre Erfahrungen berichten. Auch Deutsche übrigens. Also wenn man sucht im Netz, findet man auch Deutsche, die dort waren.
Immer mit dem Foto mit ihr, beziehungsweise mit dem kleinen Clip.
Also tendenziell eher mit Clips. Also auf TikTok unendlich viele Clips über dieses Tätowieren.
Ich hatte das Gefühl, dass sich diese Clips ganz besonders verbreiten, weil es ja noch so eine Art, wie soll ich sagen, Signature-Move von ihr gibt, wo sie gerade bei den männlichen Menschen, die sie tätowiert hat, nochmal, wie sagt man, einen Checker-Move macht. Also, naja, den in den Schritt greift oder in die Hose greift oder zumindest in die Richtung deutet oder wie auch immer.
Genau.
Ja.
Also Wang Ott hat so die Tendenz, auch wenn wir es selbst nicht erlebt haben und keinen getroffen haben, der es erlebt hat, kursieren im Netz ganz viele Clips von ihr, wie sie bei diesem Erinnerungsfoto oder beim Tätowieren jungen Männern in den Schritt greift und dann irgendeinen Witz reißt. Und da gibt es also wirklich ganz, ganz viele dazu. Das ist jetzt natürlich aus unserer Sicht schon übergriffig. Das ist ein schwieriger Punkt, wo ich auch das sich so ein bisschen zwiespältig sehe. Denn auf der einen Seite ist das aus unserer Sicht natürlich übergriffig und geht gar nicht. Unsere Übersetzerin, die selbst Philippiner ist, die sieht das so ein bisschen anders. Mhm. Also aus ihrer Sicht ist es halt so, dass Wang Ott natürlich jemand ist, die aus einem anderen Jahrtausend stammt, die 107 Jahre alt ist, die in einer vollkommen anderen Kultur groß geworden ist und die jetzt auch zum Beispiel natürlich auch überhaupt nichts von TikTok oder so weiß. Ja, die weiß, da gibt es irgend sowas wie das Internet. Und was das genau ist, weiß sie nicht. Die hat in ihrem Zuhause, habe ich nicht mal ein Radio gesehen, geschweige denn einen Fernseher. Und jetzt, also, und jetzt kommen da diese ganzen Leute aus aller Welt, was ja auch sehr wenig sagt. Also die Übersetzerin hat mir das versucht so zu erklären. Also aus Wang Ots Sicht gibt es halt ihr Dorf und das Tal und den Rest. Also ob das jetzt irgendwie Amerika ist oder Deutschland oder Italien oder Japan, egal. Also das interessiert gar nicht. Ja? Also so ist für sie die Welt aufgebaut. Ja. Und dann kommen da halt diese ganzen jungen Influencer und Influencerinnen und die ganzen Travel-Vlogger, drücken dir 5 € in die Hand, lassen sich dann mit ihr filmen und stellen es dann halt online, was auch eine gewisse Form von Übergriffigkeit ist, weil sie gar nicht versteht, was da eigentlich passiert. Ja? Das heißt, es ist so ein bisschen zwiespältig und unsere Übersetzerin hat erzählt, als sie ins Dorf kam und dort die ersten Recherchen gemacht hat, war die erste Frage von Wang Ott, ob sie denn verheiratet ist und ob sie mit ihrem Mann noch Sex hat und wie der so ist. Und da hat sie auch drüber gelacht, also sie fand das eher lustig und hat dann halt mit ihr auch drüber geredet und hat das, wurde auch ein bisschen rumgekichert und hat dann zu mir gesagt, ja, das ist halt typisch für diese Leute aus den Bergen, die haben so ein bisschen einen derberen Humor. Und sie hat das nur achselzuckend so betrachtet und fand es halt in keiner Form irgendwie übergriffig oder schlimm. Aber man, also da gibt es natürlich 2 Sichtweisen drauf. Und ich kann auch verstehen, wenn da Leute drüber empört sind.
Das tut, glaube ich, dieser Person keinen Abbruch, weil die ist schon, obwohl sie dann deutlich kleiner war als du, glaube ich, schon eine schillernde Persönlichkeit. Wie spürt man das? Also... warst du, klar, du warst schon 6 Uhr da und ein bisschen nervös vor der Tür, bevor sie euch reingelassen haben. Also wie war das für dich?
Also sie ist wirklich eine Erscheinung. Also sie fällt auf, sie ist schillernd. Auch unter den alten Personen in ihrem Dorf fällt sie auf und sticht heraus. Also wir haben einige andere alte Personen getroffen. Die haben dann zum Beispiel einen Buckel, den sieht man dieses entbehrungsreiche Leben ganz deutlich an. Oder die haben auch eben keine Zähne mehr im Mund oder so oder gehen gebückt. Und Wang Ott eben ist da wie so eine strahlende Erscheinung, die ganz anders auch aussieht und wirkt. Zusätzlich wusste ich natürlich, welche Ehrerbietung und Verehrung man ihr entgegenbringt. Also sie ist ein Superstar. Man kann sich anders sagen, sie ist einfach ein Superstar. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass alte Leute auf den Philippinen verehrt werden. Also der Respekt vor alten Personen ist dort sehr hoch. Und all das zusammengenommen, also ich war schon richtig flatterig vor dem Gespräch mit ihr. auch weil ich natürlich wusste, es wird wegen dieser Verständigungsprobleme auch nicht leicht werden, mit ihr irgendwie ein Gespräch zu führen. Und weil ich erwartet hatte, die kann höchstens 3-4 Sätze sagen und dann muss die sich erstmal wieder hinlegen. Mhm. Also das war, was wir schon am Anfang besprochen hatten, dass das ja auch bei uns in der Redaktion so gedacht wurde, was will man denn mit einer 107-Jährigen noch groß filmen oder machen? Die ist doch einfach wahrscheinlich zu gebrechlich, um überhaupt viel zu machen. Und dann ist halt genau das Gegenteil der Fall gewesen. Ja, die ist dann, hat sich zurecht gemacht, da durften wir sie bei filmen, wie sich die Haare gekämmt hat, Lippenstift drauf gemacht hat, Interview geführt. Zack, dann gesagt, so jetzt tätowieren, dann aufgestanden, vorgegangen und dann hat sie da im Akkord diese 170 Leute, die an dem Tag da kamen, hat sie dann abgearbeitet. Unter anderem dann auch mich noch zwischendrin. Also so muss man sich das dann vorstellen. All das in dieser Hockstellung, die ich ja nicht mal 5 Sekunden schaffe, wo dann so die ganzen Sohlen, ja, die kennt man ja so aus Asien und Afrika, die ganzen Sohlen auf dem Boden sind und man so wirklich so hockt. Und das macht sie dann halt so den ganzen Tag. Und da hat man sich schon gedacht, wow, also was ist das Geheimnis dieser Frau? Ich weiß es nicht.
Ich hatte gerade einen ähnlichen Gedanken. Ich habe mich gefragt, also entweder ist sie eine Superheldin und mit unglaublich faszinierenden Fähigkeiten ausgestattet oder genau dieses Leben, und ich meine, das zahlt ja auch auf ein Selbstbewusstsein, auf ein Selbstempfinden, auf ein Körperempfinden und so weiter ein. Also ich glaube, dass wenn sie jetzt sagen würde, ich tätowiere ab morgen nicht mehr, dann wäre, glaube ich, die Gefahr zu sterben die nächsten Tage deutlich größer, als wenn sie sagt, ich mache genauso weiter. Ich glaube, also das, was sie macht, hält sie, glaube ich, total jung und agil. Und das zeigt, glaube ich, auch ihr Selbstbewusstsein. Und genau das ist ja das, was sie ausstrahlt. So habe ich auf jeden Fall gerade deine Ausführungen empfunden.
Ich glaube auch, also ich musste da auch wieder an meine Oma denken, die 96 geworden ist und die bis ins hohe Alter, also bis in die 80er hinein, in unserem Geschäft immer noch irgendwie kleine Aufgaben übernommen hat und dort also immer noch jeden Tag hingegangen ist und dann einfach irgendwas noch gemacht hat, aktiv war. Und ich glaube auch, dass es daran liegt, ich glaube auch, also auf den Philippinen ist man außerdem überzeugt, dass das Leben dort in den Bergen super gesund ist, denn die Leute müssen sich dort logischerweise extrem viel bewegen. Da gibt es keine Straße oder da gibt es, also durchs Dorf führt da nicht irgendein gepflasterter Weg. Das sind halt steinige Pfade und es geht immer nur rauf oder runter. Und das heißt, schon wenn du zum Kramer laden willst, musst du schon eine Bergstrecke zurücklegen über Stock und Stein. Und das hält natürlich fit, ja. Also wenn du permanent in Bewegung bleibst und auch das Essen, denke ich, also die Ernährung ist vergleichsweise gesund und so. Und es ist eben auch nicht so schwül, heiß und versmockt, wie man das jetzt beispielsweise in Manila hat.
Was ich an unserem Job so liebe und was ich auch an deinen Geschichten so liebe, ist, dass man immer was Neues erfährt. Also das, was du uns erzählst, ist schon das, was wir erfahren haben. Gibt es Dinge, die du von diesem Dreh mitgenommen hast?
Also mich hat schwer beeindruckt, wie dieses Butt-Butt-Volk, also wie dieser Stamm, der so abgelegen gelebt hat, mit diesem Tourismus umgeht, wie klug die das machen und wie sie darauf achten, dass ihre Traditionen erhalten bleiben und ihr Dorf erhalten bleibt. Also es ist, also wenn man jetzt sich Venedig im Vergleich anguckt, wo die auch überrannt werden von Touristen und wo einfach alle Einheimischen einfach wegziehen von der Hauptinsel, weil sie es nicht mehr ertragen. Ja. Hat man dort von Anfang an alles richtig gemacht. Man profitiert vom Tourismus, man erhält seine Tradition, man gibt es in die Welt weiter, man ist plötzlich jetzt weltweit bekannt und erhält sich aber trotzdem noch das traditionelle Leben. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Und so persönlich, also du würdest auch demnächst zu Fuß zum Kramermarkt laufen, weil du das Gefühl hast, dann wirst du auch 107?
Ich glaube ja jetzt fest, dass diese Tätowierung zum Talisman ist, der mir ganz viel Glück bringt.
Du musst ab und zu, glaube ich, mal rüber rein. Wo hast du es hinten auf dem Oberarm?
Hinten auf dem Oberarm, genau. Ich sehe es, ich vergesse es ehrlich gesagt die ganze Zeit, dass ich es habe, weil ich es gar nicht mehr spüre. Es hat ziemlich wehgetan und es ist auch ziemlich lang nicht abgeheilt. Aber ich habe, der Kameramann und ich, wir haben uns dann immer verglichen, wie seins jetzt so aussieht und meins. Und also
viel weniger Rot, jetzt, viel weniger Flecken, viel weniger angeschwollen. Ja, genau. Ich glaube, jetzt wird es langsam besser.
Und glücklicherweise ist die Frau vom Tonmann ist Krankenschwester. Ja. Und die haben wir dann auch noch immer live dazugeschaltet und haben uns Ratschläge geben lassen, weil ich hätte natürlich gleich irgendwie Desinfektionsmittel drauf gemacht und die hat gesagt, nein, nichts drauf tun, einfach so lassen, alles so lassen, wie es ist und erstmal abwarten.
Vaseline kenne ich. Nein, auch nicht.
Es war so, die ersten 3 Tage nicht und dann haben wir so eine Salbe drauf gemacht und dann wurde alles besser. Also, aber zum Glück, also wir hatten also immer Live-Schalten nach Deutschland. Vielen Dank nochmal auch an die Freundin
fürs Leben retten.
Von Henning.
Eine faszinierende Geschichte, wirklich toll. Claudia, danke dafür. Und ich bin schon neugierig auf die nächste Reise und die nächsten Menschen, die du aufschließt und über die du uns Geschichten erzählst. Ganz, ganz lieben Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne und liebe Grüße nach München.
Wie Wangort aussieht, wie es in ihrem Dorf zugeht, Claudias Reise, eigentlich die ganze Geschichte, findet ihr natürlich wie immer auf Join, unserem Streamingdienst. Einfach abonnieren, ist kostenlos. Das gleiche gilt auch für diesen Podcast. Einfach das Häkchen oder Fähnchen setzen und ihr verpasst nichts mehr von uns. Bis zum nächsten Mal und immer neugierig bleiben. Ciao.